0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch.
Ein Restaurant zu eröffnen, davon träumen viele. Gastgeber sein, Menschen eine schöne Zeit schenken. Für gewöhnlich eröffnen solche Gastgeber zunächst ein Restaurant. Doch was sind das für Menschen, die gleich drei Lokale auf einen Schlag eröffnen? Die mit einer der kreativsten Küchen der Stadt, einer geheimnisvollen Bar und einer Zigarrenlounge wie zu Al Capones Zeiten sogar eine kulinarische Geschichte erzählen. Drei Freunde haben sich das in Cottbus getraut. Zwei davon sind heute bei mir, Jeff Felix da Silva und Steven Merker, die Gründer des Restaurants Bellessa, der Bar El Chico und der Lounge Locos. Eröffnet alle an einem einzigen Tag. Herzlich willkommen in 0355, der Cottbus-Podcast. Jeff und Steven, herzlich willkommen in 0355. Ihr beide seit August letzten Jahres.
Genau.
In der Friedrich-Ebert-Straße mit gleich drei Läden. Das hört man selten, dass wenn jemand neu eröffnet, neue Gastronomie eröffnet in der Stadt, gleich drei Lokalitäten eröffnet. Erzählt doch kurz mal, was ist da entstanden?
Also erstmal schön, dass wir dabei sein dürfen bei dem Ganzen. Angefangen hat es, dass wir schon ewig Gastronomie machen und einfach auch gesagt haben, wenn wir verrückt sind, dann machen wir es gleich richtig und haben uns entschlossen, wenn, dann bauen wir dann ein ganz großes Konzept drumherum. Genau.
Ja, und so hat das Ganze angefangen. Wir haben gesagt, okay, wir brauchen dafür ein starkes Team und haben in dem Fall mit Leon jemand zusammen, der die Buchhaltung macht. Stevens eher derjenige, der für die Bar verantwortlich ist und für die gesamte Getränkewirtschaft, Karten und so weiter. Und ich mache eher Personal und Service. Und so haben wir gesehen, dass wir auch die Möglichkeit haben, auch was Großes aufzubauen. Und so kommen wir in der Friedrich-Ebert-Straße, dass als Steven dann zurück aus Australien kam und wir nach einem Objekt gesucht haben, wo wir es auch so machen können, auch in der Größe machen können, dass Steven dann im Hof stand und gesagt haben, das ist perfekt, das ist das, was wir brauchen. Da bin ich ehrlich, da war ich eigentlich, bin ich der Verrückte, aber da war ich von der Idee am Anfang noch nicht ganz so überzeugt. Und als ich dann da drin stand mit den beiden zusammen und wir das alles durchgegangen sind und gemerkt haben, okay, von der Größe her passt, die Läden sind zwar drei Läden, aber die sind etwas kleiner. Und so können wir diese Idee, die wir hatten, auch durchführen dort.
Wer noch nicht bei euch war, was ist da genau entstanden?
Entstanden ist ein Rundum-Konzept. Jetzt mal die anderen, die noch im Hof sind, außen vor genommen. Was uns betrifft, wir haben eine Bar, eine Zigarrenlounge und ein modernes Restaurant mit südamerikanischer Küche, womit wir auch die Ersten sind in der Lausitz, die diese Cuisine punktuell eben ansetzen. Genau. Und das Ganze funktioniert alles übergreifend, dahingehend, dass man sich auf den Innenhof oder in den Innenhof setzen kann und von allen Läden das Angebot oder die Angebotspalette beziehen kann, zusätzlich eben noch mit den anderen Läden, die im Hof stattfinden oder die anderen Konzepte wie Sweet Candy, Kizu, genau.
Genau, und die Idee war eigentlich von Anfang an, dass wir gesagt haben, okay, wir haben einen coolen Innenhof, das ist halt einmalig in Cottbus und wir wollen versuchen, so viele Generationen wie möglich in diesen Hof zu locken. Das heißt, wir haben eine Cocktailbar mit einem Tick, so ein bisschen angesetzt oder angelehnt an so ein Tiki-Konzept. Das heißt, das ist schon sehr frisch, sehr, sehr außergewöhnlich und so weiter. Das spricht eher ein jüngeres Publikum an. Und da haben wir viel auch zum Teil mit Studenten zu tun. Wir haben eine Zigarrenlounge, wo eher ein älteres Publikum, was wir nicht gedacht haben, auch viele Frauen. Also wir haben wirklich zu 50% auch Frauen bei uns als Gast.
Mit Zigarre?
Mit Zigarren und Rum und so weiter, also mit Spirituosen.
Ja.
Das haben wir am Anfang nicht gedacht, aber das ist auch so gekommen. Und haben das Restaurant, was halt für alle, also für Familien und so weiter. Das heißt, bei uns im Innenhof kann jeder sich wohlfühlen und wie Steven gesagt hat, auch mit den anderen Konzepten, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Das heißt, da, wenn man im Innenhof ist, da muss man sich nicht vorher überlegen, was man essen will, sondern man nimmt Platz und überlegt sich dann, okay, der eine will einen Sushi essen, der andere will eine Feijoada essen, einen Bohnen-Eintopf. Und der andere will ein Stück Kuchen haben von Sweet Candy. Das ist alles möglich bei uns.
Ja. Ihr habt es jetzt tatsächlich geschafft, das ist ausgesprochen selten, dass jemand für seinen Laden spricht und es nicht gleich mit dem Namen beginnt. Wir haben die Namen noch gar nicht erwähnt. Also das Restaurant heißt Belessa.
Belessa, genau.
Ja, die anderen beiden?
Dann haben wir noch die Cocktailbar, das El Chico, und die Zigarrenlounge, das Locos, was basierend auf unseren Wurzeln ist, also von Jeff und mir. Jeff ist ja bekanntlich aus Rio und ich bin, oder meine Wurzeln liegen in Argentinien. Meine Oma ist in Argentinien geboren und aufgewachsen, ist dann wieder nach Deutschland gekommen. Und als wir in unserer ersten Gastronomie in Cottbus zusammengearbeitet haben, ist uns so ein bisschen aufgefallen, dass wir da auch eine kleine Parallele in unseren Geschichten haben. Und zwar betrifft das eine Hafenstadt in Südbrasilien. Meine Familie war sehr in Nordargentinien angesiedelt und Jeff eben in Rio, aber auch viel unterwegs beruflich in Südbrasilien. Und,
also nicht, sondern mein Opa.
Dein Opa, genau. Dein Opa. Und dementsprechend könnte es sein, dass in dieser Hafenstadt, wo beide Familien mal früher gearbeitet haben, es da eben sein könnte, dass die sich mal über den Weg gelaufen sind oder zusammen vielleicht sogar Geschäfte gemacht haben in irgendeiner Art und Weise. Genau, daraufhin haben wir gesagt, cool, wir müssen einfach mal die Geschichte irgendwie ein bisschen erzählen und haben dann diese drei Läden als Konzept eben darum gesponnen quasi oder aufgebaut. Los geht's eben, wie Jeff schon gesagt hat, mit einer Tiki-Style-Bar, was in der Prohibitionszeit in Amerika groß geworden ist, also 20er Jahre. Deswegen haben wir auch so ein paar Gimmicks eingebaut. Die Toiletten sind hinter einer Schiebetür versteckt. Wir können das komplette Rückbuffet drehen, verstecken eben und so ein bisschen den Alkohol wie früher unter der Ladentheke quasi ausschenken. Dann geht's weiter in die 50er Jahre in der Zigarrenlounge. Premium Spirituosen, Exportbiere und ein wirklich sehr exklusives Zigarrenangebot, was wir da haben. Von der Inneneinrichtung her kann man sich vorstellen, wer noch nicht da war, wie ein Büro von einem Gangsterboss. So haben wir uns das mal als Idee vorgestellt gehabt. So haben wir es dann auch umgesetzt. Also ein Gangsterboss-Büro. Und dann geht's halt in die Moderne, ins Belessa, was dann quasi die moderne Küche ist, offene Küche, sehr, sehr bunt angereichert. Jeff, willst du die Geschichte noch mal ein bisschen mit den Namen?
Genau, ich kann es ganz kurz versuchen zu erklären. Also El Chico ist in dem Fall mein Opa, der immer dabei war. Uropa hat Spirituosen geschmuggelt zu der Zeit und mein Opa, er hat immer meinen Opa als Ausrede, wir haben die komplette Geschichte im Laden hängen überall. Jeder Mitarbeiter von uns kennt auch die Geschichte, weil die alle von Anfang an dabei waren. Und so ist El Chico sozusagen, dieser Name entstanden. Locos steht zu den Schmugglern sozusagen, die wirklich sehr viel aufs Spiel gesetzt hat. Mein Opa hat gesessen deswegen. Also mein Opa hat gesessen deswegen. Und wir haben auch ein Foto im Laden stehen.
Im Gefängnis?
Von der Zeit. Also nicht im Gefängnis, sondern die gemacht wurde, als sie ins Gefängnis kam.
Okay.
Und Belessa ist die Schönheit. Wir haben es ein bisschen anders geschrieben, aber es ist Belessa in dem Fall und das ist die Schönheit. Das ist dann in dem Fall die Oma von Steven, die geholfen hat beim Schmuggel. Die haben ja die Spirituosen in diese Obstkissen gemacht und das ist da, wo die diese Verbindung zustande kommt, wo es sein kann, dass die sich irgendwann mal getroffen haben, weil die halt in der gleichen Stadt unterwegs waren, zu ähnlichen Zeiten. Und genau wissen wir es nicht, zu der Zeit gab es noch keinen Facebook, Instagram und so weiter. Und man hat nicht alles dokumentiert. Und wie gesagt, es war auch ein Schmuggelgeschäft. Deswegen war war natürlich nicht so gut, wenn man alles irgendwo niedergeschrieben hätte. Und wir haben halt die Geschichten nur so gehört von denen, die noch am Leben sind. Und das haben wir versucht, alles zusammen zu führen. Und, genau.
Wie bist du drauf gestoßen, Steven, dass du also argentinische Vorfahren hast, ja, dass das so ausgerechnet zu Südamerika und zu Jeff passt.
Tatsächlich war es ja so, dass meine Oma mir als Kind schon war, also es war immer schon meine Heldin, hat mir ganz, ganz viele Geschichten aus Argentinien erzählt, hat eben so lange dort gelebt, bis sie 14 Jahre alt wurde und dann ist sie mit meiner Uroma quasi wieder, weil sie Landvermacht bekommen haben hier im Spreewald, wieder zurückgeschippert. Ich fand die Geschichten immer grandios, habe immer schon ihre ganzen Schubladen gestöbert, wo wirklich alte Relikte noch von ihrer Zeit in Argentinien drin waren, aus Buenos Aires, ausgepustete Straußeneier und wirklich ausgestopfte Gürteltiere als Taschen geformt. Und das sind dann schon so Sachen, wo du als Kind ein bisschen hängen bleibst und fasziniert da dann doch zuhörst, was die Oma so zu erzählen hat. Und dann habe ich auch ganz schnell wirklich ihren kompletten argentinischen Hintergrund hinterfragt und hatte die Geschichten immer im Kopf. Und genau, habe dann eben, als ich den Jeff auf meiner Gastronomie-Karriereweg getroffen habe, eben uns oft mal ausgetauscht nach dem Feierabend. Und so sind dann viele Sachen zustande gekommen, genau.
Ich dachte immer eigentlich, am Anfang hat es so, wie gesagt, ich habe damals in Moskito gearbeitet, Sim ist dann später dazugekommen und er hatte immer irgendwas mit Argentinien und ich dachte, er wollte mich immer ärgern, weil ich immer dachte, es kann doch nicht sein, dass irgendjemand aus Silo hier ankommt und mir irgendwas von Argentinien erzählt. Und so haben wir dann immer wieder darüber gesprochen und dann hat er gesagt, woher das Ganze kommt. Ja, da habe ich, konnte ich dann mit leben, dass er für Argentinien dann ist, wenn Argentinien gegen Brasilien spielt. Aber das hat trotzdem nicht gestört, dass wir unsere Freundschaft irgendwie aufgebaut haben, auch wenn er so zum Teil Argentinier ist.
Das sind dann manchmal die schwierigen Momente zwischen uns, wenn die Wurzeln durchkommen.
Jeff, du trägst einen in der Region recht bekannten Familiennamen.
Ja.
Da Silva.
Da Silva, ja. Ich bin damals nach Deutschland gekommen. Ich bin ehrlich, hatte das nie auf dem Schirm. Die Cariocas, die Leute, die aus Rio kommen, sind eigentlich dafür bekannt, dass die auch meistens auch in Rio bleiben und da irgendwann sterben. Also man geht nicht gern da raus. Ich hatte das auch nie auf dem Schirm und mein Onkel war Energiefußballspieler. Und da, so bin ich dann doch in Cottbus gelandet. Er hat mir angeboten, ich bin ziemlich zeitig fertig gewesen in der Schule. Ich war schon mit 17, war ich durch mit dem Abitur und wusste aber nicht, was ich studieren soll, weil ich sehr jung war. Und dann hat er mir angeboten, du kannst nach Deutschland kommen, ein bisschen Deutschkurs machen. Vielleicht studierst du hier, vielleicht auch nicht. Und dann dachte ich mir, okay, das ist mein Ausweg, so schnell wie möglich weg. Und so bin ich in Cottbus gelandet. Und das war für mich sehr interessant. Das war eine ganz andere Welt. Sehr, sehr ruhig zu der Zeit schon gewesen. Ist vielleicht noch ein bisschen ruhiger geworden jetzt. Aber es ist sehr ruhig gewesen. Alle kannten sich. Man ist in die Stadt gegangen und man hat immer wieder Leute getroffen. Das kannte ich halt aus Rio gar nicht. Und dieser Unterschied von 7 Millionen zu der Zeit, 7 Millionen Einwohner und 100.000, das hat mich irgendwie angetan. Das war halt das war was Neues und das war interessant. Und dann bin ich immer länger geblieben und das hat sich dann alles ergeben und Familie und so weiter. Und am Ende, oder mittlerweile bin ich seit 17 Jahren hier und kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie woanders in Deutschland oder wie auch immer zu leben. Rio wäre mir wahrscheinlich auch jetzt zu viel. Also ich könnte wahrscheinlich auch nicht länger in Rio bleiben. Urlaub ist schön, ich bin immer froh, wenn ich da bin und die Familie sehe und so weiter. Aber ich bin auch froh, wenn ich wieder meine Ruhe habe und zurückkomme und mich dann wieder zu Hause fühle.
Da muss ich auch dazu sagen, auch dein Onkel, Vargel da Silva, ist in der Region geblieben. Er wohnt immer
noch hier. Genau, er ist auch geblieben. Er wollte auch, das war auch so ein Ding, er wollte nie hier bleiben. Er hat immer gesagt, wenn meine Karriere zu Ende ist, werde ich dann zurückgehen und so weiter. Hat sich auch ein Leben in Brasilien aufgebaut, weil er mittlerweile schon zurückgefahren ist, weil er sich dann doch entschieden hatte, hier zu bleiben. Also das hat, Cottbus hat eine Magie, die für Brasilianer irgendwie oder bei Brasilianern ganz gut funktioniert.
Sehr gut, sehr gut. Jeff, erzähl uns, du hast jetzt gerade schon erzählt über deine Anfänge, aber erzähl uns deine Geschichte, wie bist du zum Gastronomen geworden? Was war vorher auf dem Weg zum Belesser?
Ich bin ehrlich gesagt eher durch einen Zufall da reingekommen. Damals, ich habe, wie gesagt, Deutschkurs gemacht und so weiter. Ich habe dann sozusagen, da hatte eine Freundin und zu der Zeit ist sie schwanger gewesen und ich muss halt nebenbei ein bisschen arbeiten und so weiter und nebenbei ein bisschen Geld verdienen und so bin ich in der Gastronomie gelandet, weil damals Frankl Bittencourt ein Café hier in Cottbus hatte und mir angeboten hat, wenn du willst, ein bisschen Geld nebenbei verdienen willst, könntest du bei mir arbeiten. Und so habe ich damit angefangen eigentlich. Und ehrlich gesagt war immer dieses Gefühl, okay, ich mache das jetzt erstmal und mache dann irgendwann was anderes. Bin dann durch mehrere Stationen irgendwann in Moskito gelandet, hatte immer mehr Spaß bei der Arbeit in der Gastronomie. Und habe mich immer mehr für diese Bargeschichte interessiert. als Bartender zu arbeiten, hinter der Bar zu stehen und so weiter. Und so bin ich dann im Mosquito damals unter Thomas Schröder gelandet. Und das ist der Punkt eigentlich, wo ich das immer ernster genommen habe und gesagt habe, okay, das ist eine coole Sache. Ich will damit auch weiterarbeiten und ich will auch länger damit arbeiten. Habe wirklich die Chance genutzt und sehr, sehr viel von Thomas gelernt. Das war eine sehr intensive Zeit, wenn man so sagen kann, aber wo man wirklich so viel in der Zeit, also in einer kurzer Zeit, sage ich mal so, in Anführungsstrichen kurzer Zeit, so viel lernen konnte, das war halt für mich mega wichtig, vor allem diese Struktur hinter den Kulissen sozusagen, dass man wirklich seinen Job so gut und so schnell wie möglich erledigt und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr wichtig. Und diese deutsche Mentalität einfach, die ich nicht drin hatte. Ich als Brasilianer, das war alles, ja, komme ich halt dann eine halbe Stunde später oder mal gucken, was nächsten Monat so ist. Das weiß ich halt noch nicht und so weiter. Das habe ich halt alles eingeprügelt bekommen, persönlich von Thomas. Und das ganze Team drumherum war auch sehr professionell und so weiter. Und deswegen war für mich eine sehr, sehr wichtige Zeit. Und daran denke ich auch gern zurück. Ich bin mit denen allen auch bis heute befreundet. Und das ist das, was mir meine Grundlage gegeben hat, um zu sagen, okay, ich werde mich dann, habe mich dann nochmal zusätzlich zu meiner Schicht, zu meinen Schichten dann, habe ich ein Studium gemacht, BWL, und um noch tiefer in diese Materie reinzugehen und zu wissen, was dahinter wirklich passiert, wie das alles funktioniert. Und genau, und da, als ich im Mosquito war, hatten wir die Idee mit Steven zusammen, wir müssen uns irgendwann selbstständig machen. Und dann kam, wird er wahrscheinlich dann gleich erzählen, seine Geschichte, dass er dann nicht mehr da war und so weiter. Und dann kam er halt wieder und wir haben gesagt, wenn du zurückkommst und wir immer noch diese Idee haben und immer noch Lust haben, was zusammen zu machen, dann ist es auch richtig, dann machen wir es auch. Und so ist das zustande gekommen, ja.
Und das ist ja tatsächlich auch das Verrückte. Du bist nach Cottbus gekommen, du bist aus Cottbus weggegangen und jetzt seid ihr wieder beide zusammen. Steven, du bist ja richtig weit rumgekommen, bis es ja richtig, jetzt richtig in die Ebertstraße gegangen ist.
Richtig, richtig. Genau, also los ging es bei mir auch in der Gastronomie von Anfang an, da ich, also ich wusste eigentlich schon immer, dass ich in die Gastronomie gehen werde, bin so ein bisschen in die Fußstapfen von meiner Mutti getreten, habe nicht wirklich das Ziel gehabt, Abitur jetzt oder irgendwas zu machen nach der 10. Klasse, war ein absolutes Dreierkind und wollte mir auch mal Auto zusammensparen, gleich relativ jung und Führerschein und alles musste auch irgendwie finanziert werden und habe gesagt, okay, erstmal muss eine Ausbildung her und ich mache jetzt erstmal Gastronomie, habe damals dann im Waldhotel Cottbus 3 Jahre jahrelang Restaurantfachmann gelernt und dachte dann irgendwie, ewig Teller jetzt rumtragen und Hotellerie, das wird nicht mein Ding sein. Und habe dann nach links und rechts geschaut, wo kann ich denn noch hin mit der Gastro, habe dann auch schnell die Bar für mich entdeckt, bin dann viel rumgereist, auch durch Deutschland, habe viele Barschulen gesehen, dort Abschlüsse absolviert, Professional Bartender und auch Showbarkeeping, also Flaschen werfen und alles drum und dran. Und hab dann gesagt, okay, bin wir nach Cottbus und habe da eben das Mosquito gefunden, was ja unter Thomas Schröder noch dann war. Und genau, habe dann unter Thomas angefangen und dort auch 3 Jahre gearbeitet. Und nach den 3 Jahren habe ich mich so ein bisschen hinterfragt, reflektiert und habe gesagt, okay, eigentlich habe ich das Ganze mal gelernt, um rumzureisen. Früher war immer so mein großer Traum, aufs Schiff zu gehen. Das war dann mit 21 nicht mehr so wirklich mein Ziel und dann habe ich mich anders orientiert und habe dann gesagt, okay, ich werde jetzt mal meine 10 Klassen Schulenglisch mal wieder auskramen im Kopf, habe mich in den Flieger gesetzt und bin dann als allererstes nach Australien, genau, habe ein ganz normales Backpacker-Jahr erstmal gemacht, damals ja noch das erste Jahr mit Leon in Begleitung, dem dritten im Bunde und bin dann, ja, Jeff hat es schon gesagt, ich glaube, das ist die deutsche Mentalität. Also ich war tatsächlich immer meine Viertelstunde vor Arbeitsbeginn dort. Die Australier sind da eher ein bisschen lockerer, die kommen und gehen, wann sie möchten, auch wenn sie in einer Schichtleiterposition sind. Und ich habe dann relativ schnell einfach die Verantwortung dort in vielen Läden an mich gerissen und habe immer wirklich gute Jobs gehabt, habe immer Restaurants, Cafés oder Bars direkt geleitet oder gemanagt. Und habe dann eben auch den Aspekt der Personalführung für mich so ein bisschen mehr entdeckt, was mit der Sprachbarriere anfangs natürlich noch ein ganz anderer Punkt ist. Und habe dann gesagt, okay, wir sind ja mal alle, wie gesagt, wir hatten mal mit Jeff den Plan, uns selbstständig zu machen, aber mir hat irgendwie noch was gefehlt. Also ich wollte erstmal noch ein paar Ideen für mich holen. Ich wollte sehen, wie weit komme ich mit dem Job erstmal für mich. Und bin dann, ja, und dann ist aus einem Jahr, sind dann drei Jahre und ein paar zerquetschte Monate geworden und habe dann wirklich den Pazifik umreist. In Bali war ich lange ansässig, ich habe in Fidschi gelebt, habe dort dann halt wirklich auf einer Zuckerrohrfarm mitgearbeitet, habe dann mal gesehen, wie werden pure Spiritosen überhaupt verarbeitet, wie macht man das Ganze. Klar, nicht in einer großen Distillerie, sondern eher ein bisschen bäuerlicher und ein bisschen Moonshiner-mäßig, wie es auch in Südamerika früher der Fall war eben. Und bin dann ja ganz zum Schluss nochmal in meinem letzten Jahr rüber nach Neuseeland und habe dort zufällig meinen ersten Job in der größten Rumbar am Pazifik angenommen. Also wir hatten wirklich da über 220 Rumsorten und mein Barchef hat mir das Wissen nur noch eingeprügelt jeden Tag. Und da war es dann so, dass ich gesehen habe, okay, jetzt habe ich wirklich viel mitgenommen, habe alle Aspekte mir beigebracht und erlebt und habe mich dann in Neuseeland hingesetzt und dann war die Frage, bleibe ich auf längeren Zeitraum? Ich habe von meinem Job damals das Angebot gekriegt, 3 Jahre lang noch eine neue Bar, die sie aufgebaut haben, zu leiten, oder ist für mich da an dem Punkt Schluss? Und dann war es so, dass ich Jeff einfach mal angerufen habe und wir waren ja ständig im Kontakt, aber da hatte ich dann wirklich mal bei einem Rum und einem Lagerfeuer die ernste Frage, wie sieht's aus? Hast du noch Feuer? Hast du Bock, was zu machen? Und wollen wir es jetzt in die Tat umsetzen? Ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Und ich habe auch wirklich ein bisschen zu Hause vermisst. Irgendwann ist das Akku leer. Schwer vorzustellen, wenn man da irgendwo auch durch paradiesische Inseln reist, aber irgendwann ist man doch ein bisschen ausgebrannt. Tatsächlich. Und der weiße Sand ist dann doch nicht mehr so
schön. Ganz schön.
Genau, genau. Und dann habe ich gesagt, zurück in die Heimat wäre wieder mal schön und ich brauche aber klar ein Ziel vor Augen, wenn ich wieder herkomme. Und dann habe ich mich wieder ins Flugzeug gesetzt, habe nochmal Japan gesehen und bin dann quasi Tokio-Cottbus, übliche Strecke eben, wieder nach Hause gekommen.
Was auch cool ist, zu der Zeit, als er in Neuseeland war, das war eigentlich die Zeit, wo wir angefangen haben mit dem Businessplan. Und das heißt, man hatte diese Zeitverschiebung. Ja. Wir müssen immer warten, dass er aufsteht. Er musste warten, dass ich aus der Schicht rausgeht, irgendwann um 2 oder so in der Nacht. Und Leon hat zu Hause gesessen und hat versucht, nicht einzuschlafen. Weil er meistens vor mir Feierabend hatte, aber auch muss gut arbeiten. Und dann haben wir uns von 2 bis 4 oder bis 5 da mit Skype und so weiter und haben uns einen Plan gemacht für die Woche. Und dann haben wir geschrieben. Und die Ideen, die wir irgendwo die wir irgendwo aufgenommen haben und haben das alles dann zusammengeschrieben und haben uns dann eine Woche später wieder getroffen, wieder per Skype und so weiter und wieder versucht, wie gesagt, wir haben versucht, ihn wachzukriegen, ich habe versucht, nicht einzuschlafen, Leon hat jeder gesessen und die ganze Zeit gewartet und das war eine sehr spannende Zeit, also da haben wir auch gemerkt, dass es wirklich das Richtige ist, wenn man, sag ich mal so, vor seiner 11-Stunden-Geschichte, 10-Stunden-Geschichte, ich nach meiner 10-Stunden-Geschichte und so weiter, wenn wir schaffen, das trotzdem irgendwie unter den Hut zu bekommen, dann sind wir alle motiviert genug, dass wir das auch dann hinbekommen. Wir haben halt ein großes Team unter uns und wir haben auch geschafft, diese Begeisterung auch weiter zu geben und die fühlen sich alle, als wäre das ihr eigenes Projekt und das ist das Coole daran, genau. Deswegen macht das auch so viel Spaß.
Ihr seid jetzt zu dritt, ihr habt das zu dritt aufgebaut, genau. Haben das 3 Geschäftspartner gegründet oder 3 Freunde? Seid ihr noch Freunde nach der Gründung?
Also Stand jetzt ist noch alles super bei uns. Also Leon ist ja auch nur nicht dabei jetzt gerade, weil er den Lieferservice am Leben hält. Genau. Einer muss ja von uns fahren. Und genau, da hat es beim Ausschnicken ihn heute getroffen.
Genau, also wir haben ja mit dem Käfig aus dem Zufall übernommen, angefangen. Ich habe den Käfig in dem Fall übernommen und dann haben wir gesagt, okay, das ist unser erster Test. Mal gucken, wie wir funktionieren zusammen und haben da natürlich, dadurch, dass es ein kleinerer Laden ist und wir alleine waren, wir hatten keinen Angestellten, sondern ein paar Pauschalkräfte nur, und haben da natürlich die Möglichkeit gehabt, einige Fehler zu machen, was für uns sehr gut war, überhaupt, was diese Kommunikation unter 3 Leuten angeht und so weiter. Das war halt eine sehr spannende Zeit. Wir haben uns natürlich gegenüber den Cottbuser auch gezeigt als Geschäftsführer von einem Laden. Das ist was ganz anderes als ich war Restaurantmanager in Mosquito. Steven war bekannt als Bartender und so weiter. Aber es ist halt eine andere Sache, wenn man da als Chef selber steht. Und haben die Leute dann von unserer Arbeit überzeugen können mit dem Käfig. Der lief dann ziemlich schnell sehr gut. Und so haben wir für uns ein bisschen getestet das Ganze und haben dann auch gleich den Käfig genutzt, dann als die Zeit war, wo wir Probleme hatten mit dem Bau vom Belesa und von den anderen Läden, können wir gleich natürlich die Leute, die wir schon angestellt hatten, dort den Käfig arbeiten lassen, dass wir auch ein bisschen mehr Zeit haben, um das große Projekt, das wir vorhaben, auch fertig zu bekommen. Und das war eine sehr spannende Zeit. Wir haben lange gesessen und überlegt, okay, tun wir das auch noch zusätzlich an? Aber es war am Ende das Richtige. Wie gesagt, wir haben da sehr viel gelernt für uns, von uns selber, voneinander. Und das war sehr wichtig, dass wir das da zu der Zeit gemacht haben. Dazwischen liegen halt nur 7 Monate, ungefähr 8 Monate. Von dem ersten Laden, den wir übernommen haben, zu dem großen Projekt, was wir halt alles so nebenbei gemacht haben. Aber das hat sich alles so ergeben und wir haben gesagt, komm, wir machen es. Wir sind halt zwar ziemlich verrückt, aber wir setzen uns immer zusammen und überlegen, okay, kriegen wir das überhaupt hin? Ist das machbar? Und haben dann entschieden, dass es machbar ist. Die Frage ist, wann entscheiden wir, dass es nicht machbar ist? Das gab es noch nicht.
Wir sagen eigentlich so ein Jahr.
Ja, das Coole ist ja auch, dass ihr euch getraut habt. Ich meine, man muss es ja auch erstmal, eine Idee ist das eine, aber die Umsetzung ist das andere. Und was mich bei euch immer begeistert hat, ist, dass man tatsächlich gleich 3 Läden eröffnet. Ne? Also das nicht, wir machen erstmal 1 schick und dann nächstes Jahr machen wir noch das und übernächstes vielleicht noch das, sondern ihr habt ja tatsächlich an einem Tag alle 3 aufgeschlossen und hier sind wir jetzt.
Genau. Also das war ja für uns, sage ich mal so, als wir uns entschieden haben, es zu dritt zu machen, war für uns klar, wie gesagt, dass es allgemein etwas größer wird. Und als wir dann dieses Projekt fertig hatten, auf dem Papier, haben wir gesagt, okay, das ist genau das, wovon wir eigentlich immer geträumt haben. Es war nie so auf dem Papier wirklich, wo wir auch so ein Gesicht für das Ganze schon hatten. Es war immer so, es ging irgendwas durch meinen Kopf, irgendwas durch Stivos Kopf, irgendwas durch Leons Kopf. Aber es war nie wirklich alles zusammen auf dem Papier. Und so haben wir das alles dann zusammenbekommen und hatten einige Schwierigkeiten. Locus war als erstes fertig, dann war es El Chico fertig und in Belesa hatten wir immer noch Probleme mit der Lüftung. Und dann haben wir gesagt, okay, haben mit einigen Leuten gesprochen und was das, also was sie macht, marketingmäßig auch. Ich glaube, da hatten wir auch mit unserem Vermieter und mit dir, glaube ich, habe ich auch mal kurz gesprochen. Haben uns dann entschieden, haben gesagt, komm, wir machen dann alle 3 zusammen auf. Hatten natürlich, wie gesagt, ein starkes Team hinter uns, die auch während der Bauphase uns da unterstützen haben und einige Stunden auf sich genommen haben und Sachen gemacht haben, die sie sonst nie gemacht haben. Und damit wir das alles fertig bekommen, hatten einige Schwierigkeiten, hatten am Montag, wir haben am Freitag aufgemacht, am Montag davor haben wir einen Rohrschaden, Wasserrohrschaden.
Gehört alles dazu.
Wo alles unter Wasser war auf einmal. Und haben aber dann am Ende gesagt, komm, wir machen es trotzdem auf, haben dann alles irgendwie wieder hinbekommen und haben alle 3 Läden auf einmal aufgemacht. Ich muss ehrlich zugeben, an dem Tag, als dann auf einmal alles offen war, dachte ich mir, was haben wir uns eigentlich hier angetan? Weil natürlich diese Koordination sehr schwer ist. Bei uns ist ja so, man kann ja essen, das Essen vom Restaurant, besonders wenn die Terrasse offen ist, das Essen vom Restaurant, Getränke aus dem El Chico und vielleicht auch zu späten Abend dann eine Zigarre vom Locus. Und das muss irgendwie alles koordiniert werden. Und das war so am Anfang, bevor die Gäste kamen, war so ein bisschen, oh, okay, kriegen wir das überhaupt hin und so weiter. Aber das hat dann gleich am ersten Abend ganz gut funktioniert. Also wir haben gemerkt, dass es machbar ist. Und zu Ende hin, als wir kurz bevor wir die Terrasse abgebaut haben, hat es wirklich sehr gut funktioniert. Wir haben angefangen mit sehr viel Personal einfach, um das hinbekommen zu können und könnten auch dann zu Ende hin auch das ein bisschen besser, wirtschaftlicher einfach allgemein aufbauen. Und das war wirklich, hat einfach Spaß gemacht und es fanden alle Gäste fanden halt cool, dass sie halt so frei waren in dem Innenhof. Die sind für sich irgendwo und die sind aber trotzdem so frei, die können sich überall hinbewegen, die können überall hin, da nimmt keiner irgendwas böse, da läuft halt der Kellner vom Kizu durch unsere Terrasse und bringt ganz hinten Sushi hin. Wir gehen zu der Terrasse vom Kizu, reden mit den Gästen von denen, bringen Cocktail hin oder ein Essen oder die sagen, wir wollen die Vorspeise von Belesa haben, aber essen hier dann Hauptgang und so weiter und dass es halt alles so frei und so offen ist. Wir kommen super klar mit den anderen, da gibt es wirklich gar keine Probleme. Und das ist eine, es macht einfach Spaß und deswegen war es für uns auch immer einfacher, dieses Projekt da durchzusetzen, weil wir dann gemerkt haben, dass wir also alle verstehen, worum es geht. Diese Zusammenarbeit war für uns unheimlich wichtig und die findet einfach in der Friedrich-Ebert-Straße wirklich am besten statt.
Ja. Eine Gastronomenfamilie.
Ja, das ist wirklich so.
Ja, das ist Sweet Candy.
Genau.
Die war ja auch schon bei uns in 0355 hier im Podcast.
Ja.
Sandy Hunch und dann das Kizu dazu. Ja. Und dann ist
Kamikaze. Man kann die ganze Straße eigentlich in die Hand nehmen. Ob es Sebastians ist, mit Basti sind wir super cool. Das passt immer.
Mit Mario von der Trattoria.
Genau. Du hast noch Fleischerei Speer, ganz nettes Pärchen. Und auch Bäcker Wahn hat ja immer Lust, was zu machen.
Ja.
Und genau.
Das macht wirklich Spaß. Also wir haben wirklich, das war für uns sehr wichtig, als wir sind halt jung, ich nicht mehr so, aber aber das war für uns wirklich wichtig, dass wir haben uns da wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt und das war für uns sehr wichtig, weil wir natürlich irgendwo Sicherheit auch brauchen, auch wenn wir ziemlich verrückt sind und sagen, komm, wir machen das, wir trauen uns das. Wir sind natürlich nicht komplett verrückt, wir wissen ja, wo unsere Stärken sind und wir wussten, dass wir das hinbekommen, dass wir das stemmen können, aber trotzdem ist es sehr gewagt, so eine Dreier-Kombination dahin zu stellen, zu sagen, okay, wir machen das nicht so, wie wir es eigentlich, sag ich mal so, überall schon gesehen haben, sondern wir versuchen auch das noch ein bisschen anders zu machen, das kommt noch dazu, eine südamerikanische Küche im Süden Brandenburg hinzustellen, ist halt nicht ganz so einfach. Es muss einen Grund geben, warum sonst keiner auf die Idee gekommen ist. Aber trotzdem, es wird sehr gut angenommen. Also das ist wirklich, da hat uns sehr überrascht, dass es so schnell geht, dass das Publikum auch zum Teil sehr gemischt ist. Wir haben wirklich ältere Gäste, die zu uns kommen, die wirklich regelmäßig zu uns kommen, wo wir eigentlich immer gedacht haben, okay, südamerikanisch, beispielsweise ein Rentner mit 78, der wird da keine Verbindung dazu haben. Es hat nicht mal damit zu tun, dass es vielleicht nicht schmeckt, aber er hat keine Verbindung dazu, dadurch kommt er nicht zu uns. Aber das findet halt nicht statt. Und das, dass alle wirklich so schnell, so offen dafür sind, das ist eine coole Sache. Das ist meine Erfahrung in Cottbus, dass alle sehr offen waren, auch zu mir sehr offen waren. Ich bin auch irgendwo was Exotisches. Es waren immer alle sehr offen und interessiert und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, warum sollte das nicht klappen? Ich war übrigens von den drei derjenige, der am wenigsten von der südamerikanischen Küche begeistert war.
Tatsache.
Warum das? Ja. Steven war der Erste, der gesagt hat, wir machen Südamerika. Und ich gucke ihn an und sage mir, du bist völlig verrückt. Und und im Endeffekt ist das so, nach und nach, als wir die Sachen so überarbeitet haben, mit unserem Chefkoch gesprochen haben, okay, was wollen wir machen und so weiter, haben wir gemerkt, okay, das ist die Nische, die wir brauchen. Da können wir auf jeden Fall damit Erfolg haben. Und das, wie gesagt, funktioniert bis jetzt ganz gut.
Über die Küche müssen wir im Übrigen ja natürlich sprechen, weil südamerikanisch, da können sich ja viele Leute gar nichts drunter vorstellen. Du hast schon gerade gesagt, das ist eine seltene Küche. Ja, also da wird hier in der Region kaum irgendwo jemand euch Konkurrenz machen. Was zeichnet die südamerikanische Küche aus? Was kocht ihr im Belesa?
Koreaner vor allem.
Ist ein bisschen Koreaner.
Naja, es ist ja so, dass Südamerika natürlich sehr groß ist. Sogar in Brasilien gibt es einen sehr großen Unterschied von der Essenskultur her. Es wird allgemein, wenn man alles grob sieht, scharf meistens gegessen. Wir können es natürlich nicht genauso machen. Wir versuchen das ein bisschen milder zu machen, so dass wir die Möglichkeit haben, vielleicht dann oder der Gast selber sich das schärfer machen kann. Aber im Endeffekt gibt es eigentlich viele Sachen mit Bohnen, mit schwarzen Bohnen, grüne Bohnen, mit Maniokmehl, was halt jetzt langsam bekannter wird in Europa oder in Deutschland, was halt vorher nicht war, mit Maismehl, da wird sehr viel mit Maismehl gemacht, also Mais ist in Südamerika, in Brasilien nicht allzu viel, beziehungsweise nur im Norden von Brasilien, aber in Südamerika ist Mais halt wirklich sehr, sehr wichtig, vor allem diese Maismehl. Und damit wird halt sehr viel gemacht, also Empanadas, also mit Maniokmehl jetzt in dem Fall Empanadas. Oder Feijoada zum Beispiel, dieser brasilianische Eintopf. Wir haben wirklich viele verschiedene Sachen.
Wir sind ein bisschen fischlastiger als andere Restaurants, was auch Südamerika eben auszeichnet, dass eben auch viele verschiedene Fischarten dort sehr beliebt sind. Von Schwertfisch über Papageifisch haben wir jetzt schon viele Sachen auf der Karte gehabt. Und aufgrund der südamerikanischen Vielfalt besteht ja unser Konzept eben auch darin zu sagen, wir wollen viermal im Jahr Stand jetzt unsere Speisekarte ändern. Das haben wir bis jetzt auch immer geschafft. Also alle drei Monate zaubern wir mit unserem Küchenchef in Zusammenarbeit oder mit der ganzen Küchencrew immer wieder eine neue, kompakte Karte. Wir wollen eben nicht viel haben, sondern wirklich eine kleinere Karte. So ist es auch mit der Cocktailbar und eben wirklich auf Qualität dort setzen und oft rotieren und dem Cottbusser so schneller einfach die südamerikanische Küche nahelegen oder beibringen. Genau, also überzeugt von dem Ganzen bin ich dann wirklich, wenn wir jetzt sehen, mit unserem Lieferservice, wir liefern bis nach Werben aus und die Leute rufen uns noch an und sagen, was war das, was da nach Kokos geschmeckt hat? Egal, ich will ein Kilo davon haben. Ja. Wo man eigentlich denkt, hey, die Leute wollen eigentlich nur ihre Bratkartoffeln und man ist so ein bisschen skeptisch, ob denen das gefällt. Und man aber dann so ein gutes Feedback bekommt. Und das ist das, was uns Freude macht. Das ist das, was uns dann in dem Moment auszeichnet und was wir unbedingt so weitermachen wollen.
Für mich auch die kreativste Küche der Stadt, muss ich euch wirklich sagen. danke. Großes Kompliment. Ich war schon mehrfach bei euch, habe bei euch gegessen. Was aber auffällt, wenn man bei euch in die offene Küche, ist ja auch noch ein Konzept, aber genau. Dass man stolpert, wenn man bei euch in den Laden kommt. Also man sieht auch sofort das Handwerk, wie gekocht wird. Das ist nicht irgendwo im Hinterzimmer, sondern offen. Aber wenn er jetzt in die Küche schaut, der sieht dort keinen Südamerikaner.
Das ist tatsächlich so. Unser Küchenchef ist aus Cottbus, ist ein Deutscher. Die anderen sind auch alle aus Cottbus und Umgebung. Wir haben eine Azubine, die aus Südafrika ist. Immerhin Süd. Aber ansonsten haben wir wirklich tatsächlich keinen Südamerikaner. Außer, oder beziehungsweise jetzt haben wir einen, also von Anfang an hatten wir keinen, jetzt haben wir einen, der dazukommt, der Angelo. Aber ansonsten haben wir keinen. Wir haben aber mich natürlich als Südamerikaner, als Betreiber. Und wir haben auch viele Südamerikaner, die im Service arbeiten. Das heißt, da findet auch irgendwo eine Verbindung statt. Und immer wieder, wenn wir was Neues machen wollen, sprechen wir mit denen zusammen. Und dann gehen die auch zum Teil in die Küche und machen das mit dem Chefkoch zusammen. Er hat selber sehr viele Ideen, der ist sehr viel rumgekommen. Der war auf der AIDA unterwegs und so weiter, hat in mehrere Stellen gearbeitet, war viel auch in Südamerika. Und er hat ja selber schon sehr viele Ideen und einige Sachen, die wir sagen, das haben wir mal als Kind gegessen, das war cool, lass mal das machen. Dann gehen wir dahin und sagen, ey, pass mal auf, wir würden das und das so machen. Und das ist halt das Gute, dass dadurch, dass er so viel Erfahrung hat, kann er sich sehr schnell irgendwas darunter vorstellen, macht das. Und diese brasilianische Eintopf beispielsweise, da war ich gerade in Brasilien, habe mit ihm telefoniert, du denk mal an den brasilianischen Eintopf. Haben ihm die Zutaten rübergeschickt, bin hier angekommen, das hat geschmeckt wie bei einer Mutter. Das ist wirklich so. Und das ist unser, so wie wir arbeiten sozusagen. Das heißt, wir holen uns schon sehr Input auch von außen, von Mitarbeitern, von anderen Leuten. Wir haben zum Beispiel in der letzten Karte von einem Gast, sie ist Schlenin, und hat gesagt, er muss unbedingt Sopadillas anbieten. Das ist so ein Kürbis, sind Kürbisplätzchen. Ich kenne es persönlich nicht, weil ich aus Brasilien bin, das ist aus Chile und so weiter. Und dann hat sie gesagt, das muss sie unbedingt machen, das ist der Kracher. Und dann hat sie den Chefkoch welche mitgebracht und hat gesagt, wer das machen soll. Und wir haben es probiert, haben gesagt, das ist mega, müssen wir machen. Hat er nachgemacht, hat wirklich genauso geschmeckt. Und so haben wir das in der letzten Karte gehabt. Wir haben jetzt mittlerweile die dritte Karte. Und das war aber auf der letzten Karte. Und jetzt haben wir das schon wieder alles umgeworfen, alles wieder neu gemacht und so weiter. Da setzen wir uns alle zusammen und sagen, komm, was wollen wir jetzt machen? Und versuchen aus jedem Land ein bisschen was mitzunehmen.
Eine Sache, die bei euch noch dazugekommen ist, jetzt auch in den ersten Monaten, ihr macht doch so südamerikanische Veranstaltungen. Also es ist nicht nur Essen, ja, also ja, sondern ihr habt sogar, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Band gegründet.
Genau. Ja, also wir haben tatsächlich eine Band gegründet. Wie gesagt, wir sind so ein bisschen verrückt manchmal. Und da haben wir mit Ciro gesprochen, wir müssen irgendeine Veranstaltung machen. Es war für uns immer so gedacht, dass wir irgendwas machen, damit wir ein bisschen was anderes nach Cottbus bringen und so weiter. Und da haben wir gesagt, lass mal so einen Samba-Kreis machen. Und natürlich haben mich alle angeguckt, wahrscheinlich wie die Zuhörer jetzt. Was ist ein Samba-Kreis? Also Samba, also das ist eigentlich die Entstehung von Samba. Das heißt, man hat sich einfach nur ein paar Leute, ein paar Freunde und so weiter. Jeder hat sein Instrument mitgebracht und dann hat man ein bisschen Musik zusammen gemacht. Alle anderen standen drumherum, haben mitgesungen oder nur getrunken und haben die Gläser aufgefüllt von den Leuten, die gespielt haben. Und so ist Samba entstanden sozusagen. Und wir haben gesagt, wir machen wirklich originell Samba-Kreis. Und ja, okay, was machen wir mit den Tänzerinnen? So, nee, keine Tänzerin. Das ist schon wieder europäisch. Die Tänzerinnen sind halt die Leute, die da sind und mitmachen. Und so haben wir wirklich eine Band gegründet mit dem schönen Johannes. Das ist der im Käfig immer spielt am Freitag. Und er hat sozusagen, wir haben gesagt, wir brauchen eine Verbindung oder wir müssen hinbekommen, dass die Deutschen mitmachen, dass die Brasilianer mitmachen und die Studenten vielleicht, die noch dabei sind und so, dass wir alle irgendwie dazu bewegen, mitzumachen. Und da haben wir gesagt, okay, Johannes ist ein sehr ruhiger Mensch eigentlich und man denkt das gar nicht, aber es ist auch ein ziemlich verrückter Sänger. Und hat gesagt, okay, kann ich mir vorstellen, wir nehmen deutsche oder internationale Lieder und spielen die dann auf dem Samba-Rhythmus. Ah. Und da hat er gesagt, okay, cool, mach ich mit, kann ich mir gut vorstellen. Und so haben wir geschafft, wirklich, wir hatten einige oder zwei, drei Tische, wo ältere waren, so 75, 80-Jährige und die waren 5 Stunden bei uns im Laden und haben sich Samba angehört. Und weil wir natürlich brasilianische Lieder hatten, ja. Das haben wir mit meinem Bruder und mit seinem Mitbewohner, das haben wir dann gesungen und die deutsche Lieder hat dann und englische Lieder hat dann Johannes gesungen und alles mit dem Samba-Rhythmus. Und es war eine mega coole Veranstaltung. Wir hatten, kannst du ja sozusagen auch die andere Veranstaltung mit.
Genau, genau. Also man muss auch klar sagen, was wir machen, das ist wirklich eine super Teamleistung. Wir haben ein super Team im Background, ob es wirklich eben, wie Jeff schon gesagt hat, jetzt unser Johannes ist, der halt unser Sänger im Käfig ist. Wir, Jeff und ich, wir sind immer die einfach nur Ideen irgendwelchen Leuten von uns sind, die immer in den Kopf werfen. Und dann geht's halt darum, dass wir uns zusammensetzen. Und ob es unsere Restaurantchefin ist, Susi, oder ob es auch Luisa als unsere Eventmanagerin ist, wo ganz schnell klar war, wir haben so viel Event-Nachfragen, wir brauchen jemanden, der uns ein bisschen zusammenhält, weil Jeff und ich auch oft mal zerstreut sind bei dem ganzen Trara. Immer irgendwie was aus den Ideen machen, immer noch guten Input liefern, mitmachen und dementsprechend können wir so viel in die Wege leiten und haben auch immer wieder neue, frische Sachen am Start. Genau, vor dem Samba-Kreis haben wir eben unseren Adriano da gehabt, brasilianischer Sänger, der durch Deutschland tourt und eben auch
durch ganz Europa eigentlich.
Oder durch ganz Europa sogar, ja, auf vielen großen Bühnen schon stand, ja. Und uns mehr oder weniger bloß mal angeschrieben hatte und wir dann gesagt haben, hey cool, eigentlich wollte er im Käfig auftreten, weil es eben dieses Großstadt-Jazz-Feeling mehr ist und er so ein bisschen brasilianischen Jazz macht. Wir aber dann gesagt haben, hey, eigentlich ist das unser erstes cooles Live-Konzert, was wir in Belessa umsetzen können. Und haben dann eben noch das Konzept dahinter gestellt, dass wir gesagt haben, wir wollen die Küche wieder in den Vordergrund rücken und machen eben ein Viergang-Menü zu diesem Konzert mit Live-Cooking, was wir wirklich super durchgeschoben haben. Und dann entstehen halt so viele schöne Nebenfaktoren, wie zum Beispiel Adriano hatte eine Dame, die bei uns schon ein Ticket gebucht hatte, angeschrieben aus dem Staatstheater, die dann mit ihm, oder er wollte anfragen, ob sie Lust hätte, mit ihm an dem Abend zu performen. Und sie meinte, ah, lustig, ich habe sowieso schon ein Ticket, dann lass uns das gleich mal umsetzen. Ich wollte eh mitmachen.
Hat sie ihren eigenen Auftritt bezahlt?
Genau, genau, so ist es. Genau, so ist es. Und das schafft dann so in diesem Restaurant mit dem Hintergrund immer noch so eine magischen Momente, wenn die Gäste dann auf einmal aufstehen und mitmachen. Und ja, das
ist... Da gab es noch jemand anderes, sie ist auch professionelle Sängerin, war an dem Tag dabei. Und sie kennt das Lied halt Girl of Ipanema und oder Girl from Ipanema, ja, from Ipanema. und sie kennt das Lied auf Englisch, er hat das auf Portugiesisch gesungen, dann ist sie aufgestanden, hat das Mikrofon genommen, hat gesagt, mach nochmal, ich singe das auf Englisch. Und dann hat sie das Lied auf Englisch gesungen, nochmal zwei. Und Priscilla, nochmal Dankeschön an Priscilla, die mitgemacht hat, hat dann mit der Geige das Ganze begleitet. Es war mega cool. Es hatten alle in diesem Raum Gänsehaut. Es war wirklich, und das ist das, was wir eigentlich machen wollten. Wir wollten immer, oder wir wollen immer Sachen machen, die wirklich originell sind, die wirklich darum geht, die Menschen, die da sind, irgendwie mitzunehmen und dass wir auch unseren Spaß dabei haben und so weiter und so fort. Das soll nicht keine Show werden, irgendwie distanziert oder so, sondern das soll eine Sache sein für alle. Es geht ja darum, dass man Spaß hat. Wir haben ja alle irgendwo einen Alltag und das ist ja, wird sehr schnell langweilig und so weiter. Und das sind eigentlich die Momente, woran man sich gern erinnert. Und deswegen wollen wir immer alle mitnehmen, nicht einfach hinsetzen und zugucken, sondern dann kam mein Onkel noch auf die wunderbare Idee, dass wir aufstehen müssen und die Leute mit zum Tanzen bewegen müssen. Dann ist er selber aufgestanden, hat ein paar mitgenommen und dann muss ich mitmachen. Habe ich auch noch ein paar mitgenommen, dann haben wir alle ein bisschen Samba getanzt und so weiter. Darum geht es eigentlich, dass wir wirklich das Ganze so auf eine, zwar eine sehr professionelle Basis aufgebaut, aber trotzdem wollen wir das Ganze so sehr locker halten und wirklich dieses auf Augenhöhe und so weiter mit den Gästen. Das ist uns unheimlich wichtig.
Jetzt seid ihr ein bisschen ausgebremst, wie alle Restaurants. Es wird ja nach den jetzigen Beschlüssen noch eine ganze Weile dauern, bis Restaurants wieder öffnen dürfen. Was habt ihr jetzt gemacht? Wie habt ihr euch darauf eingestellt? Was ist jetzt vielleicht das neue Geschäftsmodell oder das veränderte?
Naja, wie so oft mussten wir uns mal wieder neu erfinden. Das können wir besonders gut. Also immer, wenn irgendwo eine Struktur gerade entsteht oder fest ist, dann müssen wir irgendwie wieder umdenken. Das ist uns jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren oft passiert. Jetzt ist es mal so, dass Corona um die Ecke kommt. Leider waren wir, als wir das Konzept geschrieben haben, nicht auf den größten Virus der letzten 100 Jahre vorbereitet. Blauäugig von uns, ja. Aber jetzt ist er da. Und wir haben gesagt, wir wollen trotzdem am Ball bleiben, trotzdem unsere Küche präsentieren und müssen trotzdem im Kopf der Leute bleiben, gerade jetzt in dieser Anfangsphase. Und haben gesagt, wir satteln oben auf den Lieferservice und bieten den jetzt unter der Woche auch über den Mittagstisch an von 12 bis 14 Uhr und dann immer abends von Montag bis Sonntag 17 bis 21 Uhr. Auch immer mit wechselnden Gerichten, logischerweise ein bisschen kleiner, jetzt aufgrund der Corona-Krise gehalten als unsere ursprüngliche Karte, aber wollen wirklich die Frische beibehalten und den Leuten wenigstens ein bisschen Südamerika nach Hause bringen, wenn sie schon jetzt in der Zeit leider nicht zu uns kommen dürfen. Genau, wollen am Ball bleiben und hoffen, dass das Ganze schnell wieder um ist, weil wir nämlich voll mit Ideen sind und ja eigentlich schon, bevor es ernst wurde und man schließen musste, ja eigentlich das nächste coole Event geplant haben mit unserem Rodizio, wo es dann wirklich halt Essen am Spieß gibt. Rodizio kann Jeff besser erklären.
Naja, grundsätzlich geht es darum, es geht ja um Grill sozusagen, also es man grillt sozusagen dann bekommen die Gäste aber sozusagen, ohne dass sie aufstehen müssen am Platz, da gehen wir mit Spieß herum und servieren das am Tisch sozusagen. Es gibt dann ein Buffet mit Salate und so weiter, was man extra noch, wo man sich extra noch was holen kann, aber man kann die ganze Zeit sitzen und dann wird das alles gebracht. Und da war ich jetzt, als ich das letzte Mal in Brasilien war, war ich extra, da hat mein Vater organisiert, dass wir in so ein Rodizio war, einer der besten in Rio, und er hat uns alles gezeigt, wie die das alles dort machen und so weiter. Wir kennen viele Sachen und so weiter, aber wir wissen nicht immer, wie das hinter den Kulissen funktioniert. Und genau, und dann hab ich mir das da angeguckt, hatten mit Sivo und mit dem Küchenchef schon besprochen. Da haben die beiden in dem Fall das alles ein bisschen aufgebaut, wie das alles aussehen kann. Und so haben wir uns entschieden, das zu machen. Das wäre jetzt am 19.3. gewesen. Das war dann nicht mehr möglich. Aber das werden wir auf jeden Fall machen, im Sommer dann sowieso, dann können wir das Ganze draußen machen, werden wir das alles nach draußen verlegen und das wird dann trotzdem eine coole Sache sein, aber das ist einer der Ideen, die wir haben, von den Sachen, die wir haben, die wir gern machen wollen würden, die nach, sowas nach Cottbus bringen, was man halt hier noch nicht hat oder noch nicht macht. Wir finden nicht immer das Rad neu, aber wir wollen halt sehr viel nach Cottbus bringen, dass das halt man auch hier alles bekommt, was man vielleicht in Großstädten bekommt und dass man nicht unbedingt hier weg muss. Cottbus ist allgemein eine lebenswerte Stadt und warum sollte man das nicht auch hier bekommen?
Das ist interessant, dass du das so siehst mit Cottbus, lebenswerte Stadt. Du bist von ganz weit weg hierher gezogen. Steven ist zurückgekommen. Ja. Wie groß ist dein Heimweh, Jeff?
Naja, es ist ja so, dass man natürlich nach 17 Jahren dieses Heimweh vielleicht sogar umlegt und dann andersrum hat. Das heißt, wenn ich aus Cottbus weg bin, habe ich mehr Heimweh, als
Tatsache,
wenn ich aus Brasilien weg bin. Ich habe mich daran gewöhnt, also meine Familie und meine Freunde zu vermissen, die Stadt zu vermissen, daran habe ich mich gewöhnt. Das ist für mich irgendwie Alltag. Aber ich lebe hier, ich habe meinen Alltag hier und so weiter und so fort. Natürlich ist irgendwo meine Heimat Brasilien, das bleibt auch. Ich bin ja immer noch Brasilianer, ich habe immer noch einen brasilianischen Pass. Und aber trotzdem ist das so, dass ich halt meine Freunde alle hier haben. Ich glaube, wenn ich das auf Zahlen umsetzen würde, dann sind 90% meiner Freunde aus Cottbus. Sie sind hier aufgewachsen. Das heißt, ich kenne auch die Geschichten von den Leuten von hier. Ich weiß, wie sie aufgewachsen sind. Ich kenne die Geschichten von der Stadt und so weiter. Ich weiß, wie das alles aufgebaut wurde. Und das ist für mich dann, ich fühle mich halt hier zu Hause. Und deswegen ist es für mich, ist das für mich gar nicht mehr so drin, dass ich sage, okay, ich vermisse so sehr Brasilien, sondern es ist eher so, dass wenn ich weg aus Cottbus bin, dass ich dann Cottbus vermisse und sage, okay, wann kann ich endlich da meine Freunde sehen und so weiter und meinen Alltag wieder leben, so wie ich sonst immer lebe. Und ich glaube, bei Sivo ist ja...
Wie groß ist dein Fernweh?
mein Fernweh ist tatsächlich groß, aber einfach, weil ich gelernt habe das Reisen lieben gelernt habe. Nichtsdestotrotz, aufgrund der Aufgabe, die wir uns ja hier gegeben haben, bin ich auch froh, hier zu sein. Hatte auch wirklich riesengroßes Heimweh nach den 3 Jahren und aus dem Grund bin ich eben wiedergekommen. Aber ich glaube, jeder hat ein bisschen immer so dieses Reisefernweh. So lange wegzubleiben, das würde ich, glaube ich, nicht mehr machen. Also nochmal 3 Jahre irgendwo weg geht ja jetzt sowieso nicht, aber würde ich auch nicht mehr planen. Es hat gereicht. Ich habe was anderes gesehen und fühle mich jetzt aber hier wieder angekommen und wohl. Musste ja den Cottbus.
Es hat eine Weile gedauert.
Kann ich nachvollziehen.
War der Cottbusser musste erstmal wieder mich kennenlernen.
Ich genau.
Bin Cottbusser, ich komme wieder mit langen Haaren. Das war ganz furchtbar für den Cottbusser erstmal. Für viele Freunde auch von mir. Bin aber am Ball geblieben. Hab mir nicht die Haare abgeschnitten. Hab den Surferlook beibehalten und alle akzeptieren es jetzt zum Glück.
Ja, am Anfang war es schwierig. Also ich habe mich sogar mit Leon einen Tag zusammen hingesetzt und gesagt, wir brauchen einen Plan, damit Steven nicht wieder abhaut.
Ja. Ich habe das Gefühl, es entwickelt sich in Cottbus eine ziemlich coole Gastronomie-Szene. Also es gibt viele junge Macher. Ich habe vorhin schon einen Namen mit erwähnt, das ist zum Beispiel Sebastians, Sebastian Drogoth oder jetzt auch bei uns war Tim Sillack, der in Branitz jetzt, wenn Corona vorbei ist, das Kavalierhaus eröffnen will, haben wir erst vor kurzem hier bei uns im Podcast drüber gesprochen. Stellt ihr das auch fest? Bekommt Cottbus so eine schöne Gastronomiekultur?
Also als wir angefangen haben, das Ganze zu planen, ist das genau das, was uns gefehlt hat. Da gab es zu der Zeit Sebastians, das war eigentlich das einzige Beispiel, das wir hatten. Wir haben, wie gesagt, schon vor ein paar Jahren damit angefangen, das Ganze zu planen und drüber zu reden und so weiter. Und das war immer unser Plan. Wir haben gesagt, okay, es muss frische Luft hier rein. Es gibt halt sehr viele Restaurants, ja, keine Frage. Es gibt auch sehr viele verschiedene Konzepte und die haben auch alle natürlich
Daseinsberechtigung,
das ist keine Frage. Aber es ist trotzdem so, dass Cottbus ein bisschen hinterhergehangen hat, was Konzepte angeht. Wenn man halt woanders unterwegs ist, dann bekommt man sofort dieses Gefühl, okay, ich bin jetzt in Berlin, das ist hier anders. Aber warum ist das anders? Wir sind 100 Kilometer voneinander entfernt. Warum kann das hier in Cottbus auch nicht ankommen? Und da haben wir aber gemerkt, bevor wir aufgemacht haben, dass wirklich einige dann Konzepte dann kamen, oder Ideen allgemein kamen. In dem Fall Team ist ja noch nicht so weit, dann darf er ja noch nicht aufmachen. Aber gibt es auch andere Primavera und so weiter. Da gibt es wirklich andere, die viel bewegen wollen und wirklich dieses Neue hierher holen wollen. Das ist, oder Moderne, einfach zeitgemäß. Und das ist cool, da freuen wir uns drauf. Das ist wirklich wichtig, finde ich. Wir haben jetzt letzten Sommer zum Beispiel zusammen mit dem Primavera gearbeitet. Und weil die gesagt haben, okay, wir wollen zwar unser Primavera haben und wir wollen es so haben, wie es ist. Wir wollen trotzdem den Leuten irgendwas anbieten, was halt wirklich cool ist, was halt zeitgemäß ist und so weiter. Ein paar Longdrinks und Cocktails, die halt wirklich, wo die Leute es nicht vermissen, irgendwo, dass sie nicht von hier losgehen und genauso einen Laden in Berlin besuchen, sondern dass sie sagen, ich habe das hier um die Ecke, warum soll ich nicht hingehen? Und das ist das, was wir jetzt schaffen, sag ich mal so, mit dieser neuen Generation an Gastronomen. Diese Zusammenarbeit ist irgendwie viel, viel einfacher gefühlt. Dieser Netzwerk wird immer stärker von den Gastronomen. Es gibt natürlich auch andere, mit denen man super klarkommt, wie Dirk zum Beispiel von der Escobar, ja. Mit dem wir von Anfang an irgendwie sehr gut klarkamen. Der ehemalige Besitzer Thomas von Jimmy's und so weiter. Also da gibt's einige Leute auch wirklich, mit denen wir gern und immer wieder gesprochen haben und mit denen wir gern gearbeitet haben. Aber es ist trotzdem wichtig für ist egal, ob es Gastronomie ist oder irgendwas anderes, es muss immer irgendwo ein bisschen frischer Wind reinkommen. Das ist in dem Fall in Cottbus wirklich so, es gibt eine Bewegung einfach, es gibt viele, die einiges bewegen wollen. Gibt es einige junge Gastronomen, die neue Sachen machen und das kann Cottbus nur gut tun.
Nehmst du Cottbus an?
ja, doch, tatsächlich. Also was wir jetzt reflektieren können, bevor die Corona-Krise kam, dass bei uns alles super war, die Leute sind gekommen. Für uns ist es ja auch wichtig, einfach viele andere Zielgruppen, die so ein bisschen jetzt ausgeblieben sind, was wir fanden in Cottbus, wieder akquirieren, wie zum Beispiel unsere Studenten. Ja, sind eine absolute Studentenstadt, aber wir haben das Gefühl, dass die Studenten bis zum Wochenende warten, um dann wirklich in die Großstädte zu fahren, aufgrund billiger Tickets und da dann eben quasi ihren Luxus oder ihre Freizeit zu verleben. Und warum? Wenn man wirklich eigentlich in der eigenen Stadt genug Alternativen schafft und einfach hat. Und das sind so Sachen, wo wir am Ball bleiben müssen und wir auch uns sicher sind, dass wir da dann einfach wieder noch bessere Ziel oder andere Zielgruppen mit reinholen können, ins Boot akquirieren können, wieder, genau, die Leute wieder bei Laune halten quasi.
Was kommt für euch nach Corona? Wird es doch noch ein gutes Jahr oder ist das verschenkt schon?
Es wird spannend. Es wird spannend. Die EM findet leider ja nicht statt. Darauf haben wir darauf viel gebaut. Die EM bringt immer auch in der Gastronomie viel Leute raus und viel Stimmung mit sich, die halt wirklich wichtig ist. Das müssen wir jetzt um ein Jahr nochmal verlegen. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass alle gesund bleiben, dass es nicht nochmal im Winter hin, wie viele ja spekulieren, nochmal einen Rückschlag von dem Ganzen gibt, sondern dass, wenn die Lockerung Step für Step endlich durchgesetzt ist und alles wieder, der Alltag wieder seinen Gang geht, dass wir diesen Virus dann auch bekämpft haben und alle wirklich Bock haben, rauszugehen. Und ich glaube, die Leute werden jetzt einfach anders zu schätzen wissen, rauszugehen wieder oder sich mit Freunden zu treffen, auch mal unter der Woche, auch mal wieder die Leute wieder zurückholen, die einfach mal auf den Dienstagabend mit den Freunden Bier trinken gehen, was ja auch lange Zeit jetzt eingeschlafen ist beim Cottbusser, dass die Leute wirklich bis zum Wochenende nur noch gewartet haben. Ich glaube, jetzt werden die Leute wieder dankbar sein, wenn sie auch mal auf den Montagabend einfach mit den Jungs oder auch mit den Mädels mal rausgehen können und Spaß haben können. Und ich glaube, das wird dann wieder unsere Stärke hinten raus.
Es könnte so ein südamerikanischer Flair hier entstehen, dass man sagt, okay, wenn genau. Jeden Tag raus. Es wird vielleicht ein bisschen dauern, wie Steven gesagt hat. Wir machen ja eine halbe Jahresplanung, das heißt, wir hatten ja unsere Veranstaltung alle geplant bis August. Ende August und hatten natürlich um diese EM drumherum gebaut, die nicht mehr stattfindet und haben ja natürlich auch unsere ersten Veranstaltungen absagen müssen, aber wir glauben auch, dass es nochmal für alle Punkt ist jetzt, wo alle merken, okay, warum machen wir es eigentlich nicht, also uns geht eigentlich gut und von wegen, ich habe jetzt das Geld nicht, weil ich habe die Zeit nicht. Das sind eigentlich Ausreden, die man sich selber nimmt, weil es funktioniert in anderen Ländern komischerweise auch.
Die weniger
Geld haben und vielleicht auch weniger Zeit. Also in Rio, wenn man zur Arbeit fährt, dann ist man mindestens eine Stunde, eineinhalb Stunden unterwegs. Und dann kommt halt die Arbeitszeit dazu. Also das heißt, da sind halt sehr viele Ausreden, die wir gerne natürlich haben. Ich habe mich auch daran gewöhnt, ich habe auch meine. aber ich denke, das werden die Leute wirklich zu schätzen wissen dann, dass sie wirklich rausgehen können auf einen lauer Abend, Sommerabend nochmal aus dem Haus gehen und sich noch irgendwo hinzusetzen, sich mit Freunden zu treffen. Ich finde das unheimlich wichtig für eine Stadt, dass Bewegung ist, vor allem abends. Das ist für die Studenten unheimlich wichtig. Die Uni wird nicht schaffen, Studenten zu halten, wenn hier in der Stadt nichts los ist. Ja. Ist einfach so. Die Studenten, die wollen natürlich studieren, aber die wollen vor allem leben. Und ohne Leben, eine Stadt ohne Leben, das wird schwer haben, Studenten zu halten. Wir sehen uns da auch irgendwo in der Pflicht, diese Stadt interessant zu halten. Das ist das, was wir eigentlich von Anfang an auch geprägt haben, dass wir ein Mehrwert für die Stadt sein wollen, nicht, dass wir eine Kneipe aufmachen wollen und damit Geld finden wollen, sondern dieser Werk an sich ist für uns sehr wichtig, dass wir sagen, okay, wir wollen die Stadt eigentlich interessanter machen. Natürlich machen wir es nicht zusammen, alleine, das müssen wir mit den anderen zusammen machen. Deswegen erwähnen wir das immer wieder mit der Friedrich-Ebert-Straße, mit dem Hof, mit den anderen Gastronomen, auch die nicht da direkt sind, weil das wirklich unheimlich wichtig ist. Und warum sollte man nicht zusammenarbeiten? Also das ist im Endeffekt alle, sind alle in der gleichen Branche und haben alle die gleichen Probleme. Da ist viel einfacher, wenn man zusammenarbeitet.
Ja, miteinander ist man stärker. Genau, deswegen, dafür stehen wir eben auch mit dem Netzwerken. Genau.
Und dafür seid ihr ja auch ein hervorragender Baustein in dieser Stadt. Das seid ihr euch, das ist euch schon gelungen. Ja, das habt ihr wirklich schon geschafft. Und mit der Europameisterschaft müsst ihr nicht so traurig sein. Brasilien, Argentinien sind da gar nicht dabei.
Ja, das stimmt. Ja, deswegen ist es immer leicht, weil dann können wir mit reinem Gewissens für Deutschland schon mitschreien.
Ja, das ist wirklich so. Bei mir ist es zum Beispiel so, bei der WM bin ich dann nicht ansprechbar, aber da bin ich halt Brasilien durch und durch. Aber bei der EM bin ich halt zu 100% Deutscher. Und das ist immer der Moment, wo ich immer so mitfiebern kann und mitfeiern kann. Bei der WM, solange die sich nicht treffen, ja, wir haben da so eine Geschichte, das wissen alle. Aber ansonsten ist wirklich, EM macht es genauso Spaß im Endeffekt, weil halt viel unterwegs ist. Es geht eigentlich mehr um diese Stimmung, das, was eigentlich immer da sein sollte, dieses Feeling, dass man sagt, okay, rausgehen, sich mit Freunden treffen und so weiter. Und das ist bei so einer EM natürlich immer da und das ist natürlich schade, aber es ist halt so, wie es sein muss, so wie es gehandhabt wird, das Ganze ist so, wie es gehandhabt werden muss und damit müssen wir halt umgehen können und wenn wir es nicht schaffen in Deutschland, wer soll es sonst schaffen, also das, da sind wir auch in der Pflicht und müssen natürlich das Ganze, müssen wir da mitmachen.
Ja. Und wir werden das schaffen, es wird eine gute Zeit nach Corona geben, da bin ich ganz, ganz sicher. Danke mich ganz herzlich, dass ihr da wart.
Danke,
vielen,
danke,
vielen Dank. Danke, toi, toi, toi.
Schön, dass wir dabei sein durften.
Gerne.
Hat Spaß gemacht.
Das war 0355, der Cottbus Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und natürlich auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns ab jetzt als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und Achtung, neu jetzt montags von 18 bis 20 Uhr in der Wiederholung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.